Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute unterhalten wir uns über einen Mann, der sich den Nationalsozialisten widersetzte, ins Konzentrationslager verschleppt wurde und dieses überlebte. Hans Eiden aus Trier war Arbeiter und Kommunist. Gestorben ist er 1950 mit nur 49 Jahren an den Folgen seiner Haft. Und wer Hans Eiden war, das kann uns unser heutiger Gast erklären.
Ja, und unser Gast ist Christoph Herrich. Er ist Gästebegleiter hier in Trier und jahrzehntelang Mitarbeiter bei der Arbeitsgemeinschaft Frieden, die unter anderem ja auch diverse Rundgänge zur Vergangenheit, besser gesagt zur nationalsozialistischen Vergangenheit von Trier anbieten. Ja, und ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Herrich. Guten Tag.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Freundlich. Ja, wir haben es gerade schon erwähnt, Hans Eiden war Kommunist und er ist gestorben 1950. Er war Opfer des Nationalsozialismus. Er hat diese Diktatur überlebt, allerdings wenige Jahre später daran gestorben. Und er ist Kommunist gewesen im Deutschland der 20er Jahre, nach dem Ersten Weltkrieg. Warum war denn der Kommunismus damals so populär gewesen?
Ja, vielleicht werfen wir erstmal einen Blick in das Trier der 20er Jahre zurück jetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es in Trier also verschärfte soziale und politische Situationen, Beschlagnahme von Wohnraum im großen Umfang für französische Besatzungstruppen und ein ganz wichtiger Punkt, Zuzug von Ausgewiesenen und Flüchtlingen aus dem Elsass, aus belgischen Ostgebieten, Lothringen, Luxemburg nach dem Versailler Vertrag. Ja, Zerschneidung von Wirtschaft und Handelsräumen, Wiederschaffung des Saargebiets als Völkerbundmandat, Luxemburg tritt aus dem deutschen Zollverein aus, Lothringen wird wieder Teil von Frankreich. Und diese ganzen Rahmenbedingungen führen dazu, dass also die Trierer Wirtschaft in vielen Branchen, ausgenommen der Bereich der Zigarettenproduktion, zu Kurzarbeit und Entlassungen in erheblichem Umfang führt. Ja, die Zahl der Arbeitslosenunterstützungsempfänger durch staatliche Fürsorge und kommunale Armenfürsorge liegt also im Trier über dem Reichsdurchschnitt, deutlich über dem Reichsdurchschnitt.
Und das in einer Stadt, die ja besetzt ist nach dem Krieg, deren bisherigen Märkte, Absatzmärkte ja auch weggebrochen sind, ne? Also Stichwort Elsass-Lothringen und Luxemburg, heißt den Leuten hier geht's nicht gut in Trier.
Ja, und deshalb verwundert es auch nicht, dass also erst 1920 eine Ortsgruppe der Trierer KPD gegründet wird. Hochburgen sind hier in Trier die Weberbach, Kranenstraße und die Metzelstraße.
Und was war damals so attraktiv am Kommunismus? Was hat die Leute da angesprochen?
Ja, aufgrund der Rahmenbedingungen waren also viele Wähler der KPD und auch Sympathisanten überzeugt von dem Versprechen der KPD, ein Leben in Gleichheit, Freundschaft, Brüderlichkeit aufzubauen jetzt. Und von den übrigen Parteien waren sie also einfach enttäuscht gewesen, die also da in dieser Richtung gar nichts anzubieten hatten.
Beziehungsweise es waren ja auch Parteien, die ja auch rückwärtsgewandt waren oder halt eben, der Faschismus kommt ja auch schon da auf in diesen frühen Jahren, halt auch eine ganz andere Ideologie breitgetreten haben. Und dann haben wir die Sowjetunion, die da quasi wie ein Phönix aus der Asche neu entsteht. Und dann quasi mit leuchtendem Vorbild, der sagt, guckt mal, ne, sowas geht doch, wir sind hier ein Arbeiterstaat, immer von auswärts betrachtet. Ne? Und der Hans Eiden, der wächst ja auf in diesem Trier. Wann ist er denn eigentlich geboren, streng genommen?
Hans Eiden wurde am 24. November 1901 in der Engelstraße geboren. Mhm. Der Vater war also Reichsbahnarbeiter gewesen, die Mutter Hausfrau. Und nach der Schule kann aufgrund der Beziehungen zur Reichsbahn wegen seines Vaters seine Ausbildung als Dreher machen. In der Ausbildungswerkstatt der Reichsbahnwerkstätten hier in Trier. Und ihn trifft natürlich dann Ende der 20er Jahre 1929 das Schicksal wie vielen anderen im Deutschen Reich und auch in Trier. Er wird also arbeitslos.
In diesem Eisenbahnausbesserungswerk, was es ja heute ja nicht mehr gibt, aber es hat ja bis in die 80er Jahre hier in Trier noch existiert. Das war ja damals ein Riesenwerk damals hier in Trier.
Ich habe jetzt keine genauen Zahlen da, aber über also mehrere tausend Arbeitsplätze.
Und er fängt dann also an, sich politisch zu engagieren. Wie engagiert er sich denn da? Ist er da wirklich aktiv dabei?
Ja, er ist ja arbeitslos, hält sich dann mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Das heißt, er ist also auch Zeit da, um sich da jetzt außer dem täglichen Gang zum Arbeitsamt dann also noch einzusetzen, übernimmt kleine Organisationsaufgaben für die KPD hier in Trier jetzt. Er sitzt im Erwerbslosenausschuss. Da geht es also einfach darum zu gucken, wie kann man den kommunistischen Mitgliedern helfen? Was gibt es da für Möglichkeiten, die also einfach eine bessere Situation zu bringen. Andere Sache ist natürlich dann auch die Herstellung von Flugblättern, von Propagandamaterial jetzt. Das schreibt er selber. Und verteilen wird wahrscheinlich auch da dabei gewesen sein.
Das ist ja auch eine Zeit, da eskaliert ja auch die gesamte politische Situation. Es kommt zu Straßenschlachten auch in Trier. Das heißt, Anhänger von der KPD und Anhänger der NSDAP prügeln sich auf der Straße. Weiß man, ob Hans Eyden damit involviert war? Ich meine, der war ja damals 28 Jahre alt.
Ja, also da kann man so einiges nachlesen jetzt. Da gibt es auch Zitate, Zeitzeugeninterviews, als Willi Thorker noch gelebt hat. Willi Thorker, Urgestein der Trierer Kommunisten. Da kann ich mal aus dem Interview von ihm mal gerade kurz vorlesen, gerade zum Stichwort jetzt Straßenkampf, Saalschlachten jetzt. Ich zitiere, die Nazis haben bei öffentlichen Auftritten und in ihrer Propaganda Hasstiraden gegen die Kommunisten in den Vordergrund gestellt. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Fleischstraße, und viele von der KPD gingen dorthin. Am Eingang saß ein SA-Mann an der Kasse. Da wir die Lügen und Hetze der Faschisten nicht unwidersprochen hinnahmen, kam es also zu heftigen Auseinandersetzungen und schließlich zur Schlägerei. Diese Form der Auseinandersetzung war zu jener Zeit häufig das Resultat von Versammlungen. Daraus hat sich für die Arbeiterparteien auch die Notwendigkeit ergeben, eigene Schutzorganisationen zu bilden. Die KPD orientierte sich auf den Kampfbund gegen den Faschismus. An dessen Spitze stand ja in Trier noch Hans Eyden.
Und diese KPD der 30er Jahre, das wissen wir heutzutage, die hat damals zwar den Nationalsozialismus bekämpft, die hat aber auch damals gegen die SPD quergeschossen. Auch da, weiß man da, was Hans Eyden damals entsprechend bewegt hat oder weiß man hierzu mehr von ihm?
Also jetzt zu Hans Eydens Rolle in den Auseinandersetzungen der SPD und der KPD miteinander ist jetzt nichts bekannt. Also ich weiß da jetzt nichts, so auch nicht die Quellen, die ich genutzt habe. Für Trier sind also Parteiwechsel von der SPD zur KPD und andersherum belegt jetzt keine riesengroßen Zahlen, aber diese Wechsel haben stattgefunden. Das lief auf der Ebene der Mitglieder also deutlich einfacher als auf der Ebene der Funktionäre, die ja doch dann stark dann von Moskau beeinflusst waren. Mhm. Und da also Moskau Vorgaben und Handlungsweisen dann also eins zu eins auch hier in Trier umsetzen wollten.
Weiß man denn, wie viele Mitglieder die KPD in Trier hatte? Also wie viele Kommunisten gab es damals in Trier?
Zahlen sind mir jetzt keine bekannt. Jetzt liegt natürlich auch daran, dass also viele Dokumente also einfach nicht mehr vorhanden sind. Die Arbeit der KPD war in den letzten Jahren der 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre schon eine halb illegale gewesen. Das heißt, bevor also bei Hausdurchsuchungen, bei Festnahmen also irgendwelches schriftliches Material gefunden wird, von Mitgliederlisten angefangen bis zu Planungen für zukünftige Aktionen, hat man also sehr viel mündlich weitergegeben. Texte auswendig gelernt, jetzt ganz kleiner Personenkreis, der nur eingeweiht gewesen ist. Also einfach zum Schutz der Partei und natürlich auch Eigenschutz.
Und dann kommt natürlich dann auch das Jahr 1933. Die Nazis kommen an die Macht, Adolf Hitler wird Reichskanzler. Und das hat natürlich auch Folgen für die Kommunistische Partei Deutschlands. Sie wird nämlich sehr schnell verboten. Unter anderem ja auch nach dem Reichstagsbrand, den man ihr ja in die Schuhe schiebt.
Als Teil der Partei war er natürlich betroffen davon, dass also Nationalsozialisten Demonstrationen und Publikationsverbote erlassen haben, dass also Parteibüros insgesamt besetzt worden sind. Und in Trier gab es also ein Büro in der Marstraße, wo es genau gewesen ist, weiß man heute also nicht mehr. Und dass dann also viele führende Funktionäre der KPD dann in Schutzhaft genommen worden sind. Hans Eyden hat es also 1933 getroffen, nach dem Besuch einer antifaschistischen Veranstaltung in Luxemburg, ist er also von einem Spitzel erkannt worden und weitergemeldet worden. Das hat dann also für ihn zur Schutzhaft geführt. Am 1. März 1933 wurde er also in Schutzhaft genommen. Und nach der Entlassung am 17. Mai, also dann über zwei Monate lang, hat er sich also verstärkt und erneut gegen den Nationalsozialismus betätigt. Viele andere seiner Mitparteigenossen, die waren also eingeschüchtert gewesen von Schutzhaft und sind dann also passiver geworden. Hans Eyden hat also dann eher noch eins draufgelegt.
Das ist ja gefährlich gewesen dann.
Ja, also Schutzhaft war eine Einrichtung gewesen, die also gegen Widerstandskämpfer verhängt werden konnte. Und zwar per Vordruck aus der Schublade. Das heißt also, keine gerichtliche Prüfung war also möglich gewesen. Der Gestapo konnte das also praktisch dann eigenmächtig machen. Ob man jetzt da vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen in Schutzhaft gesessen hat, hat niemand interessiert, wurde auch nicht kontrolliert und nachgeprüft.
Und was für Beweise wurden da zurande gezogen? Also hat das schon gereicht, wenn ich Karl Marx' Kapital zu Hause liegen hatte? Oder wann wurde man da weggeschleppt?
Das waren auch nichtigere Anlässe gewesen, wenn man also mit ein paar Genossen dann an der Straßenecke gestanden hat und, ich sag mal, in Anführungszeichen konspirative Absprachen getroffen hat, jetzt, wenn man vielleicht auffällig irgendwo unterwegs gewesen ist in der Stadt jetzt oder an Orten, wo also Parteiveranstaltungen stattgefunden haben, da haben also schon die geringsten Anlässe ausgereicht.
Und diese Schutzhaft, er ist nach 2 Monaten freigekommen, 1933. Er ist dann nach Hause zurück, also Engelstraße, nehme ich mal an, hat er noch weiterhin gewohnt und hat dann weiterhin dann für die nun mittlerweile illegale Kommunistische Partei weitergearbeitet. Das heißt, was hat er da konkret dann gemacht?
Ging also darum, praktisch dann Handzettel, Plakate zu entwerfen, zu drucken, zu verteilen und halt Versammlungen im Untergrund abzuhalten.
Und dann ist er da wieder geschnappt worden oder konnte er da unbehelligt sozusagen die nächsten Jahre dann weiterleben?
Nee, 1934 hat er einer konspirativen Versammlung der illegalen Trier KPD in der Wohnung von Anton Faldey teilgenommen. Anton Faldey, führender Kopf hier in Trier. Da ging es also wohl um die Planung von weiteren Aktionen jetzt. Und dieses Treffen war dann also auch Anklagepunkt gegen ihn gewesen beim großen Trierer Kommunistenprozess. Wurde nicht in Trier verhandelt, sondern in Hamm, Oberlandesgericht. In Hamm war ein Sondergericht gewesen. Angeklagt waren dort also 36 Trierer Kommunisten, Frauen wie auch Männer.
Und was genau war da die Anklage?
Alle Angeklagten wurden des Hochverrats bezichtigt. Hochverrat war nach Lesart der Nationalsozialisten jede Widerstandstätigkeit, die also praktisch das NS-Regime zum Fall bringen sollte. Also hat jetzt mit Hochverrat aus früheren oder späteren Zeit mit dieser Definition also gar nichts zu tun.
Und was waren da die Strafen in der Regel?
Hans Eiden bekam also als Straf jetzt 3 Jahre Zuchthaus. 3 Jahre Zuchthaus, die wurden dann also von ihm jetzt in der JVA in Siegburg verbracht. Die Strafe wurde also auch bei vielen anderen Trierer Kommunisten also in Siegburg abgesessen.
Und das Perfide ist ja, wenn man heutzutage verurteilt wird zu einer solchen Gefängnisstrafe, dann kann man damit rechnen, dass man danach freikommt. Das war bei Hans Eiden und vielen anderen Opfern damals dieser Diktatur aber nicht so, sondern er ist ja weiterhin auch nach Ablauf dieser 3 Jahre in Haft geblieben.
Da gibt es also unterschiedliche Aussagen zu. Jetzt nach Entlassung aus Siegburg, die eine Lesart, der ist also freigekommen, kam also wieder nach Trier zurück. Die andere Lesart, er wurde also direkt wieder festgehalten und zwar per Schutzhaftbefehl nach Wittlich ins Gefängnis eingewiesen jetzt. Das war damals auch eine gängige Praxis, direkt wenn man aus dem Gefängnis rauskam, seine Strafe eigentlich abgesetzt hatte, dass man also praktisch dann schon wieder vorbeugend festgenommen wurde und in vielen Fällen dann also auch ins KZ überstellt wurde. Und das war bei Hans Eiden dann also der Fall. Im Spätsommer bekommen er und mehrere Mitgefangene dann also die Nachricht, Zivilkleidung anzuziehen. Nächster Tag geht es also ab nach Buchenwald. Und er schreibt also rückblickend in seinen Memoiren, wir standen also erstmal kreidebleich da und .
Und 1939 wusste die Öffentlichkeit da schon, was in den Konzentrationslagern da alles passierte?
Also in der Neuen Illustrierten Zeitung von 1933, da wurde also bereits darüber berichtet, dass also Konzentrationslager eingerichtet waren. Ja, am Anfang ging es also dann um Disziplinierung von politischen Gegnern. Später kam dann also das Stichwort Vernichtung durch Arbeit dazu. Und der Terror in den Konzentrationslagern hat natürlich eine ganz andere Qualität gehabt als 1933.
Ja, Stichwort Buchenwald. Das Konzentrationslager im heutigen Thüringen nahe Weimar ist ja eines der bekanntesten Lager wahrscheinlich. Das war kein Vernichtungslager, in dem also Juden zu Hunderttausenden ermordet worden sind im besetzten Polen, sondern es war ein Lager, in dem alle möglichen Gegner der Nationalsozialisten untergebracht waren, wo aber auch der Tod Alltag gewesen ist, weil, wie gerade angemerkt, Tod durch Arbeit oder Vernichtung durch Arbeit, da haben die Nazis das auch in Buchenwald praktiziert, nehme ich mal an.
Ja, wie gerade richtig bemerkt, nur wenige Kilometer entfernt von Triers Partnerstadt Weimar ließ die SS 1937 ein Konzentrationslager errichten. Der Name Buchenwald steht also gleichbedeutend für nationalsozialistische Verbrechen. Das wollen viele heute ja gar nicht mehr wissen. Zu Buchenwald jetzt hier einfach ein paar Fakten. Das ganze Häftlingslager hat eine Ausdehnung gehabt von 400.000 Quadratmetern. 277.800 Häftlinge waren inhaftiert gewesen, davon also 30.000 Minderjährige und 28.000 Frauen. Knapp 250.000 Männer aus über 50 Ländern. Das Alter der Häftlinge betrug 2 Jahre bis 86 Jahre. Und am 11. April, auf den wir dann noch zu sprechen kommen, 11. April 1945, 21.000 befreite Häftlinge.
Ich habe mir das mal letztes Jahr mal angeschaut und wenn man da heute da steht, man sieht ja heute kaum was von Baracken oder so weiter. Das ist in Wirklichkeit eine einzige große Ebene, leicht schief, und da sind tausende Menschen untergebracht worden damals.
Ja, ich möchte jetzt dann mal Hans Ein rausgreifen in seiner Zeit jetzt in Buchenwald. Jetzt am Anfang ist er an der Häftlingsbekleidungskammer tätig, lebt in Block 34 mit weiteren Kommunisten aus der Region hier. Häftlingsbekleidungskammer ist noch ein relativ angenehmer Job in Anführungszeichen. Das lässt sich natürlich nicht zwischen mit den Außenlagern in Buchenwald vergleichen, wo zum Beispiel jetzt in Steinbruch als Außenkommando geht. Hans Eiden gehört also zu dieser Zeit bereits dem kommunistischen Widerstand im Lager ab, gibt da Kommunisten aus diversen europäischen Ländern, die also dann auch Absprachen untereinander haben, das Ganze ja überlegen, wie kann man den Alltag einfach erträglicher für viele Häftlinge gestalten. Und er kommt also dann nach und nach in Funktionen der Häftlings-Selbstverwaltung, also nach Häftling 6222. Auf seinen abgetragenen Sträflingsklamotten wurde ein rotes Dreieck angebracht, damit jeder sehen konnte, dass er ein politischer Gefangener war. Jede Häftlingsgruppe hat ja unterschiedliche Farbwinkel auf der Bekleidung angebracht. In Buchenwald wurde er Zeuge von schlimmsten Misshandlungen und Verbrechen an seinen Mitgefangenen, von denen viele gefoltert und umgebracht wurden. Andere wurden durch Knochenarbeit umgebracht. Über 50.000 Menschen starben dort. Einen erwirbt sich im Lager durch seine Ruhe und besondere Art das Vertrauen der Mithäftlinge. Und auch die Lagerleitung der SS wurde auf ihn aufmerksam. Sie ernennt ihn zum Verbindungsmann, Lagerältester letztlich. Verbindungsmann also zwischen der SS und den Häftlingen. Der SS geht es also darum, praktisch ihren Arbeits- und Organisationsaufwand in Grenzen zu halten. Zumindest gewisse Aufgaben werden also an die Häftlinge weitergegeben und Funktionsposten haben in Buchenwald zu der Zeit dann also die kommunistischen Sträflinge. Lagerältester, das ist natürlich ein Eiertanz, nach dem Wohl der Häftlinge im minimalen Rahmen darauf zu achten, aber andererseits natürlich auch Befehle befolgen zu müssen, die von der SS ausgegeben
werden. Ja, es war dann so eine Art verlängerter Arm quasi dann, ne? Was die SS sich da konstruiert hat, ne? Nach dem Motto, ja. Übertragen wir denen die Verantwortung, damit sie nicht aufmucken und gleichzeitig muss man also zusehen, dass man da nicht quasi zum Kollaborateur wird von denen dann. Ne?
Ganz genau, also schon eine Gratwanderung jeden Tag von Neuem.
Und das ja auch unter prekären Bedingungen. Ich meine, das war ja kein Hotelaufenthalt, dieses KZ Buchenwald in diesen Baracken.
Deshalb geht es also hier wirklich um Verbesserung von minimalsten Dingen, Thema Ernährung, Unterkunft, Arbeitsbedingungen jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten waren natürlich wirklich sehr, sehr begrenzt gewesen.
Weiß man denn aus seiner Zeit damals im KZ Buchenwald, ob er auch in Todesgefahr geschwebt hat, zum Beispiel wegen Diskussionen mit dem Wachpersonal oder aufgrund anderer Angelegenheiten? Ist da was bekannt?
Todesgefahr schwebt man im KZ praktisch dann natürlich jeden Tag. Das heißt also, man weiß natürlich nie, wie eine Diskussion, eine Unterredung mit Rapportführern, mit dem Kommandanten ausgeht jetzt. Das sind dann manchmal die nichtigsten Anlässe, die dazu geführt haben, dass ein Häftling den Tag nicht überlebt hat. Also konkrete Beispiele kann ich jetzt keine nennen.
1945 wurde das KZ Buchenwald dann ja befreit, aber nicht nur von außen, oder?
die Befreiung von Buchenwald ist also von außen und von innen erfolgt. Das heißt, also der 11. April ist ja der Tag. In den Tagen vor dem 11. April rücken also amerikanische Truppen also immer näher an Buchenwald heran. Und ich werde jetzt ein paar Punkte nennen, wo also Hans Eyden dann also namentlich also auch aktiv wird, auch in den Chroniken von Buchenwald, von anderen Zeitzeugen. Danach wird Hans Eyden erwähnt. Kurz vor 10 Uhr bestellt der KZ-Kommandant Pister den Lagerältesten Hans Eyden und Franz Eichborn ans Lagertor und er kündigt also den Abzug der SS an. Dann ertönt die Sirene Feindalarm. Über Lautsprecher kommt der Befehl, sämtliche SS-Angehörige sofort aus dem Lager. Und infolge davon mobilisiert die Widerstandsgruppe des Lagers und gibt illegal beschaffte Waffen heraus. Die Amerikaner rücken dann um die Mittagszeit näher heran. Die SS ist inzwischen weg, teilweise von Amerikanern in Auseinandersetzungen verwickelt jetzt. SS ist also militärisch besiegt gegen 2:30. Und die bewaffneten Widerstandsgruppen sammeln sich dann unterhalb des Appellplatzes. Hans Eyden wird dann nochmals erwähnt, um 15 Uhr steigen in das Torgebäude ein. Und Hans Eyden hisst also dort oben die weiße Fahne. Und dann die unerhörten Sätze um 15.15 Uhr. Hans Eyden spricht durch die Lautsprecheranlage. Kameraden, wir sind frei. Die SS ist geflohen. Haltet Ruhe im Lager. Wir geben euch weitere Informationen. In der Folge übernehmen die Widerstandsgruppen dann die Kontrolle über das Lager, machen auch noch Gefangene unter SS-Leuten um das Lager drumherum und dann kommen also die Amerikaner ins Lager. Die bleiben nur ganz kurze Zeit. Erst einen Tag später setzen die Amerikaner einen Lagerkommandant ein und Hans Eyden wird also von den Vertretern von 10 Nationen dann gewählt, als Sprecher des Lagerrats. Und die sollen sich also um das weitere Überleben kümmern in Absprache mit den Amerikanern. Hans Eyden wird also dann gewählt und auch von Amerikanern bestätigt.
Hat es denn damals keine Lynchjustiz gegeben? Ich meine, die SS ist besiegt, die Gefangenen sind frei, haben jahrelang gelitten unter der Folter. Und hat es da dann nicht dann entsprechende Rachemaßnahmen gegeben gegenüber den SS-Wachmannschaften? Die sind ja gefangen genommen worden.
Eine gute und eine verständliche Frage. Jetzt einfach auch da tritt Hans Eyden in Erscheinung. Viele von seinen Mitgefangenen oder jetzt Befreiten, die wollten genau das machen, Lynchjustiz ausüben. Aber Hans Eyden hat also viel Einsatz bringen müssen, um sie davon zurückzuhalten. Sinngemäß hat also gesagt, wenn die jetzt umgebracht werden, gibt es also niemanden mehr, die angeklagt werden können jetzt.
Und er hat ja dann auch dann Buchenwald verlassen, er ist ja zurückgekehrt nach Trier.
Ja, Hans Eyden kommt also 1945 nach Trier und sein Engagement ist also in dieser Zeit umso höher zu bewerten, als seine Gesundheit durch lange Haft- und KZ-Aufenthalt also schon ruiniert gewesen ist. Direkt einen Monat später wird er dann zum KPD-Kreisvorstand gewählt und einem Vorgänger der kommunalen Selbstverwaltung ist der kommunale Beirat, den setzen die Franzosen ein und dort ist er also Vertreter der KPD in diesem Vorläufer.
Das heißt, die Kommunistische Partei ist also wieder legalisiert worden, konnte also wieder neu tätig werden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und hat also in Trier also auch eine eigene politische Organisation gehabt, eine neue politische Organisation.
Nach 1945 machen die Kommunisten mit ihrer Arbeit weiter wie Ende der 20er Jahre. 1946 bei der ersten Wahl zum Trier Stadtrat wird er also auch mit großer Mehrheit gewählt, übt aber Mandatsverzicht, da er sich also auf Landespolitik konzentrieren will. Und Hans Eyden wird dann also Spitzenkandidat der KPD beim Landtag von Rheinland-Pfalz, wird auch gewählt und dort setzt er sich vor allen Dingen halt für soziale Belange ein und wird auch Vorsitzender des Petitionsausschusses.
Da reden wir von der ersten Landtagswahl. Das ist ja die erste demokratische Wahl gewesen in diesem neuen Bundesland, was ja damals neu entstanden ist nach 1945. Also Wahl der ersten Versammlung.
Was läuft noch 1946? Hans Eyden schreibt also an einem Tatsachenbericht. Das war Buchenwald gewesen, wo er seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Buchenwald niederschreibt. Und in Trier gründet er also und wird auch leitender Funktionär der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Darüber hinaus geht es ihm also als ganz großes Ziel um die Sicherung eines dauerhaften Friedens und die endgültige Beseitigung des Nationalsozialismus. 1948 wird er also jetzt aus der KPD ausgeschlossen und seinen letzten öffentlichen Auftritt hat er also 1948 bei der Gedenkfeier der Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes.
Moment, also er ist 1948 ausgeschlossen worden, also rausgeworfen worden aus der Kommunistischen Partei?
Ja, warum, woran es letztlich gelegen hat, ist bis heute also jetzt nicht klar. Es gibt also Gerüchte, dass also mit seiner damaligen Lebensgefährtin, dass die also Kontakte zum französischen Geheimdienst haben sollte. Aber belegt ist davon also überhaupt nichts.
Wie so vieles in der Geschichte der Kommunistischen Partei, Sie haben es ja auch zusammengefasst, wie schwierig es ist, tatsächlich da an konkretes Material zu kommen. Das war eine Partei, die hat lange Jahre in der Illegalität gelebt, die hat auch aus reinen Vorsichtsmaßnahmen auch Material vernichtet. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht leicht aufzuschlüsseln gewesen sein. Und es kommt ja noch hinzu, die Kommunistische Partei Deutschlands ist ja auch einige Jahre später ja auch verboten worden und das Material von ihr ja auch beschlagnahmt worden.
Ja, die Quellenlage ist also wirklich halt sehr dünn. Dazu trägt natürlich dabei, dass Hans Eiden Kommunist war und geblieben ist. Das heißt also, universitäre Forschungsarbeit ist genauso zu vermissen wie also jetzt die Aufklärung durch lokale Medien oder auch durch die Kommunisten selbst.
Hans Eiden überlebt also das KZ Buchenwald, tritt wieder ein in die Politik, aber die Gräueltaten des Konzentrationslagers bleiben nicht ohne Spuren bei ihm. 1950 stirbt er im Alter von 49 Jahren, also ziemlich früh. Was erinnert denn heute an Hans Eiden? Was ist da geblieben?
Ja, vielleicht einfach mal als Einstieg einen allgemeinen Satz jetzt hier. Wie schwierig die öffentliche Erinnerung an ihn war und ist, brachte der damalige Trierer Kulturdezernent Krapp in den 90er Jahren auf den Punkt. Ich zitiere, die kommunistische Überzeugung Eidens habe die objektive Auseinandersetzung mit seinem Leben erschwert. Das steht so wirklich so ein bisschen als Überschrift dem Ganzen drüber. Und es dauert deshalb also auch bis Ende der 80er Jahre, bis Hans Eiden einer breiteren Öffentlichkeit in Trier bekannt wird. Dies ist auch der anbahnenden Städtepartnerschaft zwischen Weimar und Trier zu verdanken. Auf kommunaler Ebene trägt auch die Fraktion der Trierer Grünen im Stadtrat dazu bei. Diese stiften 1988 einen Hans-Eiden-Preis. Er wird verliehen, ich zitiere, für verdienstvolles Handeln auf kommunaler Ebene in den Bereichen Demokratie, Humanismus und Friedenspolitik. Diesen Preis gibt es also nur bis 1996 und dann verschwindet der einfach wieder. Die Hans-Eiden-Straße in Weimar gibt es schon länger. Mann, Frau findet sie im dortigen Industriegebiet Nocht.
Und sein Geburtshaus in Trier, steht das noch?
Geburtshaus in Trier steht heute nicht mehr. Dort ist heute die Porta Nigra-Schule in der Engelstraße jetzt. Da ist es dann also 1995 so weit, dass an seinem Geburtsort dann also eine Gedenktafel errichtet wird. Hans Eiden hat sich also in Buchenwald jetzt nicht nur um kommunistische Inhaftierte gekümmert, sondern auch um jüdische Häftlinge. Kommunismus und jüdische Gefangene war auch so ein Thema gewesen. Jetzt 1984 bekommt deshalb Hans Eiden von der Gedenkstätte Yad Vashem die Auszeichnung Gerechter unter den Völkern. Und das Ganze ist ein Ehrentitel jetzt für nicht-jüdische Einzelpersonen, die während der NS-Zeit ihr Leben eingesetzt haben, um Juden vor der Ermordung zu retten. Ja, und als letzter Punkt, Umgang mit Hans Eiden heute, wäre noch zu erwähnen, dass es seit 2020 dann also den Hans-Eiden-Platz vor dem Bürgerhaus in Trier-Nord gibt, seinem Heimatstadtteil.
Aber trotz all der Kontroverse um seine Person wird jetzt ein Denkmal in Trier zu ihm enthüllt. Was hat es damit auf sich?
Am Sonntag, dem 7. Dezember, wird es eine Würdigungsfeier für Hans Eiden auf dem Trierer Hauptfriedhof geben. Das ist eine gemeinsame Aktion jetzt von Stadt Grün, dem Friedhofsmeister, mit seinem Team, der jüdischen Kultusgemeinde und der Arbeitsgemeinschaft Frieden. Dort wird also ein Denkmal zur Erinnerung an Hans Eiden enthüllt werden.
Ja, und mehr Infos erfahrt ihr auch bei uns in den Shownotes und auf volksfreund.de/port. Dazu Hans Eiden, dort findet ihr auch ein Foto von ihm und natürlich auch weitere Auszüge, wie zum Beispiel, was damals in der Trierischen Volkszeitung bzw. im Trierischen Volksfreund stand über ihn, damals in den ersten Nachkriegsjahren. Herr Herrich, vielen Dank für die Informationen.
Ja, vielen Dank die Möglichkeit, Hans Eiden Ihren Hörern näher zu bringen.
Ja, und wie immer könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.